Ich habe heute einen Text aus dem Römerbrief mitgebracht, Kapitel 8, Verse 1 bis 11, das Leben im Geist. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch gar nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn auch anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch derselbe, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Dreiniger Gott, segne du uns jetzt reden und hören. Amen. Liebe Geschwister in Christus, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, ich bin ein großer Fan von Disney-Filmen. Und da gibt es diese kurzen Zeichentrickfilme und in einem, da ist der Donald, der ewige Pechvogel, und er wird gemein behandelt, wie eigentlich immer, und diesmal ist er besonders schlimm. Und so fühlt sich der Donald dementsprechend schlecht. Und plötzlich erscheinen auf seinen Schultern zwei Wesen. Kleine Geistwesen, die wie Donald aussehen, sehr süß gezeichnet. Das eine hat ein Engelsgewand an, das andere ein Teufelsgewand. Beide reden auf ihn ein, was er jetzt zu tun hat. Und er weiß gar nicht, was er machen soll. Völlig durcheinander, der arme kleine Kerl. Und schließlich greift dann das kleine Teufelchen zu einem unfairen Mittel, schlägt das Engelchen K.O., fesselt es und wird es irgendwo weg. Und fortan hört Donald eben nur noch auf das Teufelchen. Es ist sehr nett gezeichnet, wie der Donald dann sich so entwickelt wie das Teufelchen, plötzlich sieht er genauso aus, dass die Augen verändern sich und er will sich rächen und er tut's auch. Er will den anderen zeigen, was in ihm steckt, er macht sie fertig. Ist wunderschön gezeichnet. Und noch schöner finde ich es dann, wie sich dann das Engelchen befreit und sich im Boxkampf trainiert und das Engelchen dann das Teufelchen ebenfalls K.O. schlägt und dann eben das Engelchen dem Donald ins Gewissen redet und der Donald stellt fest, ja stimmt, wie er sich da gerecht hat, das war wirklich nicht schön und er versucht seine Taten wieder gut zu machen. Ich liebe diese Happy Ends, wie Walt Disney sie da gezeichnet hat. Und natürlich, so kitschig das auch dargestellt ist, und natürlich, man kann da jetzt von christlicher Seite sehr viel dran rummäkeln, wie das dargestellt ist, aber ich finde es einfach wunderschön dargestellt. Wir als Menschen, wir stehen in unseren Entscheidungen eben immer vor Alternativen. Welchen Weg wollen wir gehen? Denn natürlich, der Weg ist da nicht immer das Ziel, irgendwann wollen wir auch mal am Ziel ankommen. Und so ist die Frage, was sind denn die Ziele im Leben? Und inwiefern ändern sich vielleicht auch Ziele im Leben? Als ich halb so alt war wie jetzt, hatte ich ganz andere Träume vom Leben. Und ich denke mal, wenn ich doppelt so alt bin wie jetzt, könnte sich das auch wieder geändert haben. Manche Sichtweisen ändern sich. Und natürlich kommt es dann auch darauf an, welchen Einflüssen setze ich mich aus? Was für Stimmen reden auf mich ein? Und natürlich auch, welche Stimmen lasse ich auf mich einreden? Was lasse ich zu Wort kommen bei meinen Überlegungen? Lasse ich mich von der Werbung beeinflussen, was irgendwelche Konzernmilliardäre der Meinung sind, was ich jetzt brauche? Höre ich auf Propaganda, egal von welcher Seite? Wo hole ich mir die Informationen? Was lese ich? Womit fülle ich meinen Geist? Was füttere ich in meinem Geist mit den Informationen, die ich mir hole? Ist es die Angst? Sei es die Angst vor drohendem Krieg, vor Katastrophen, Krankheit? Oder suche ich mir die Zuversicht, dass ich eben auch im schlimmsten Leid nicht allein bin, weil ich begleitet bin von Gott? Ich stehe als Mensch immer zwischen den Alternativen der Entscheidung. Aber natürlich ist das jetzt nicht ganz exakt formuliert. Denn das könnte ja andeuten, als wäre ich derjenige, der als Richter in der Lage ist, zu entscheiden darüber. Als könnte ich alles überblicken und als hätte ich alle Infos. Als könnte ich alles genau richtig einordnen. Leider ist das eben nicht so. Und die Bibel spricht ja an vielen Stellen von Beispielen, dass die Beurteilung einer Lage eben durch einen Menschen ganz falsch laufen kann. Selbst die Gläubigsten sind nicht vor Fehlern gefeit. Denken wir an David und Bathseba, als David seiner sehr fleischlichen Leidenschaft nachgibt. Was ist daraus geworden? Paulus war ein Theologe, ein Studierter. Er hat sein ganzes Leben dem Dienst für Gott geweiht. Und im Römerbrief, da bringt er seine Erfahrungen und seine Gedanken über das menschliche Wesen sehr gut zum Ausdruck. Und in einem Vers in Kapitel 7, da schreibt er eben auch, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute, das schaffe ich nicht. Egal wie gut seine Absicht auch gewesen sein mag, die Folgen sind nicht immer so gut, wie er sie sich gewünscht hätte. Die Folgen einer guten Absicht können verheerend sein. Im 20. Jahrhundert gab es genügend totalitäre Regime, die immer einen besseren Menschen schaffen wollten, die immer eine bessere Situation für die Menschen schaffen wollten. Aber auf ihrem Weg sind immer Millionen unschuldiger Opfer geblieben. Es wurde immer viel von Gerechtigkeit und Fortschritt in eine bessere Zukunft gesprochen. Aber zielgerichtet haben sie meistens eine Gleichheit im Elend gebracht. Egal, welches Experiment man in der Gesellschaft versucht hat, um einen Menschen heranzuzüchten, der endlich besser ist als der vorhergehende. Jedes dieser Experimente ist krachend gescheitert. Die negative Sicht, die Paulus äußert, die wurde noch leider nie widerlegt. Natürlich kann man sich über ihn lustig machen, aber sie ist einfach realistisch. Ich mag Martin Luther und er hat an einer Stelle mal uns Menschen mit Reittieren verglichen. Leider nicht mit edlen Pferden, sondern mit störrischen Eseln. In dem Bild geht es eben darum, dass Luther das so deutet, dass wir Menschen eben geritten werden. Entweder werden wir von Gott geritten oder eben nicht von Gott. Und wenn wir nicht von Gott geritten werden, dann laufen wir eben eine Richtung, die uns vielleicht sehr schön gefällt, die aber nicht zum Ziel führt. Wir lassen uns in diesem Bild ablenken von den leckeren Wiesen, die am Wegesrand stehen, von den saftigen Gräsern. Wir konsumieren eben das, was da angeboten ist. Aber wir kommen nicht mehr vorwärts. Und in diesem Fall ist der Reiter des Menschen eben die Trennung von Gott. Das, was wir Sünde nennen. Sünde bedeutet ja nicht solche Tatsünden, Verkehrssünden, wenn ich zu schnell unterwegs bin. Es geht nicht um Verstöße gegen die Gesetze eines Landes, denn die können sehr seltsam sein. Ich war sehr erstaunt, als ich gelesen habe, dass es in England einen Prozess gab. Da ging es um eine Krankenschwester, die Hassrede ausgeübt hat. Sie hat nämlich einen Vergewaltiger als Mann bezeichnet, obwohl der sich als Frau identifiziert. Es kann sehr seltsam sein, was es an Gesetzen gibt und was für Prozesse da laufen. Und so geht es eben bei der Frage der Sünde nicht darum, dass ich in jeder Hinsicht ein gesetzestreuer Bürger bin. Das finde ich sehr gut und ich will das jedem ans Herz legen. Aber es geht eben bei der Sünde um das Grundlegende, das, was mich im Innersten ausmacht. Und das mündet, wenn ich es ohne Gott tue, im geistlichen Tod. Paulus beschreibt das in immer neuen Varianten. Wer nicht in Christus ist, der ist eben für Gott tot. Wer nicht in Christus ist, der ist ein geistlicher Zombie. Er wirkt äußerlich vielleicht stark und mächtig, aber geistlich hat er keine Zukunft. Er ist verloren in Ewigkeit. Und dass er eben so ein geistlicher Zombie ist, das hat aus Sicht des Paulus eben seinen Grund nicht darin, dass er böse ist, sondern darin hat es seinen Grund, dass er ein Mensch ist. Das, was Paulus als wirklichen Skandal beschreibt, das ist ja, dass es hier um einen Menschen geht, der sich ja eigentlich am Gesetz ausrichtet, der sich ja an das hält, was die Regeln sagen, der das alles perfekt erfüllen will. Es geht um Menschen, die das Gesetz Gottes ja kennen. Sie wollen es erfüllen, sie wollen als gute, fromme Gläubige unterwegs sein. Und gerade solche bezeichnet Paulus dann als tot. Für Paulus ist es eben das Leben ohne den Heiligen Geist Gottes, was der Grundzustand eines Menschen ist. Und in dieser Lage, man kann es böse formulieren, ist das Demokratischste, denn da sind wir alle Menschen gleich. Es gibt natürlich Menschen, die bemühen sich erst gar nicht darum, dass sie das Gesetz Gottes erfüllen. Und dann gibt es eben die, die sich abstrampeln darin. Paulus hat das ja getan. Er hat versucht, alle Regeln zu erfüllen. Er hat sich abgestrampelt darin, so möglichst fromm zu leben. Und natürlich, aus moralischer Sicht muss man da auch Unterschiede machen. Es geht nämlich um die Mitmenschen. Denn für die Mitmenschen ist es viel einfacher, mit jemandem zusammenzuleben, der eben ein guter Mensch ist, der sich an die Regeln hält. Es ist ganz schlimm, mit jemandem zusammenzuleben, der jede Regel bricht und sich noch dran freut, andere niederzumachen. Aber die Perspektive Gottes ist da eben leicht anders. Beide, der gute Mensch wie eben auch der Bösewicht, sind erst einmal tot in ihren Sünden, weil sie beide es nicht schaffen, Gottes Gesetz vollumfänglich zu erfüllen. Der Bösewicht eben deshalb, weil er es gar nicht versucht, der gute Mensch aber, weil er es aus eigener Kraft versucht und es ohne Gottes Geist versucht. Denn es ist wunderschön und sehr gut, und ich empfehle es auch sehr, sich für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Aber wenn ich halt Paulus so anschaue, dann kann ich das alles tun und mich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen ohne Gott. Und dann bin ich in geistlicher Hinsicht tot, weil es eben ohne Bezug zu Gottes Geist ist. Und gerade Leute, die eben sehr aktiv sind und die eben auch viele tolle Aktionen machen, die stehen da besonders in der Gefahr, dass sie eben dann massiven Druck auf ihre Mitmenschen ausüben. Und gerade solche können dann eben auch zeigen, dass sie eigentlich in einem geistlosen Zustand verharren. Paulus beschreibt diesen Gegensatz zwischen Geist und Fleisch. Und das kann natürlich jetzt auch missverstanden werden. Man kann hier einen Gegensatz konstruieren, wie den zwischen Leib und Seele. Dass eben die Leiden des Leibes unbedeutend sind, dass der Leib abgewertet wird. Ich denke da an fromme Bewegungen. Vielleicht kennt ihr auch diese Bilder aus dem Mittelalter, wenn sich die Leute mit Peitschen gegeißelt haben, bis das Blut spritzt. Und die haben dann gemeint, dass sie besonders fromm sind. Paulus kommt aus der jüdischen Kultur. Und dort ist der Mensch eine Einheit. Eine Einheit aus Leib und Seele. Und ich gehe deshalb davon aus, dass Fleisch in seinen Worten eben auch den gesamten Menschen in dieser Gesamtheit aus Leib und Seele meint. In dieser Gesamtheit ist der Mensch dem Gesetz der Sünde und des Todes unterworfen, weil er in dieser Gesamtheit das Gesetz Gottes schlicht nicht erfüllen kann. Der Mensch wird immer Fehler machen, er wird immer böse Gedanken haben. Und sei es auch nur, weil er unbedacht irgendetwas gesagt hat und gar nicht weiß, was diese Worte vielleicht beim anderen auslösen. dass er die anderen verletzt, ohne das gewollt zu haben. Oder dass er eben das richtige versöhnende Wort in einer bestimmten Situation eben nicht sagt. Das ist der fleischliche Zustand. Und in diesem Zustand steht der Mensch im Gegensatz zu Gott. Dann will der Mensch selber das schaffen. Er will nach seinen eigenen Vorstellungen die Welt gestalten. Und so geht es natürlich darum, wie kann dieser Grundzustand geändert werden? Und das geschieht nach Paulus eben nicht dadurch, dass der Mensch einfach nur sein Verhalten ändert, dass ihm das antrainiert wird, dass er vielleicht sein Denken ändert. Diese Änderung geschieht eben durch Christus Jesus, durch sein stellvertretendes Handeln am Kreuz. Jesus Christus ist ja ins Fleisch gekommen. Er ist in unsere Welt gekommen und er hat diese menschliche Weise, dieses menschliche Sein bis zum Äußersten durchlebt, bis zum Kreuz eben am Karfreitag. Und dort hat Jesus eben diese Strafe auf sich genommen. Die Strafe, die eigentlich ja die menschliche Sünde hätte treffen müssen. Und damit hat Christus Jesus eben dieser Gerechtigkeit Genüge getan. Und deshalb kann es das Urteil der Verdammnis eben nicht mehr für solche geben, die eben in Jesus Christus sind. Nicht das dauernde Abrackern. Oh, ich muss jetzt hier alles erfüllen, ich muss jetzt hier bis ins kleinste regeln, alles, jedes Komma erfüllen. Ich muss möglichst viel Gutes tun. Dieses Abrackern wendet die Verdammnis nicht ab. Es ist eben der Eintritt in den Schutzraum, den Jesus Christus bietet. Und dieser Eintritt geschieht durch den Glauben. Wenn wir Jesu Rettungshandeln eben annehmen, dann tun wir das im Glauben. Und dann richten wir uns an seinem Sinn aus und dann sind wir gerettet. Dann sind wir im Schutzraum Jesu, dann sind wir nicht mehr im Fleisch, dann sind wir im Geist. Und im geistlichen Sinne sind wir dann eben auch mit Jesus Christus auferweckt. Der Glaube an das Rettungshandeln, das Jesus Christus uns bietet, das ist eben der Unterschied zwischen dem Zustand der Verdammnis und eben der Trennung von Gott und eben diesem Leben im Heiligen Geist. Und aus diesem Glauben heraus, dann ändert sich mit Sicherheit auch unser Blick eben auf das, was uns im Leben begegnet. Ich habe da so ein bisschen versucht, es aufzugliedern, die Stimme des Fleisches und die Stimme des Geistes. Das ist jetzt meine Einschätzung, die kann man auch ganz anders sehen. Ich sage, die Stimme des Fleisches sagt, ich bin gut, die anderen Menschen sind schlecht. Wo wären doch die anderen Menschen endlich so wie ich? Dann wäre doch die Welt eine bessere. Dann gäbe es endlich keine Probleme mehr. Die Stimme des Geistes sagt, die anderen Menschen sind schlecht, ich bin schlecht, aber Gott ist gut. Ich selber bin ein Sünder, aber ich bekenne meine Schuld und bitte Gott um Gnade. Die Stimme des Fleisches sagt vielleicht, die Welt geht unter. Wir sind bedroht, Katastrophen kommen, Kriege. Davor habe ich Sorge. Und die Stimme des Geistes sagt, ja, die Katastrophen kommen. Aber ich weiß, dass Christus eben alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Er hat für die Welt sein Leben gelassen und er wird eben auch seine Gläubigen retten. Und so blicke ich mit Zuversicht in die Zukunft. Die Stimme des Fleisches sagt vielleicht, wir brauchen das Gesetz. Wir müssen aktiv werden. Wir müssen uns engagieren. Wer das nicht tut, der verfehlt Gott. Die Stimme des Geistes sagt, Engagement ist super. Gute Gesetze sind sehr gut. Aber es reicht eben nicht, um Gott zu gefallen. Gott kann ich nur gefallen, wenn ich eben Jesus Christus mein Leben anvertraue. Die Stimme des Fleisches sagt, ich will geliebt werden. Ich will bekommen, was ich kriegen kann. Die Stimme des Geistes sagt, ich bin ja geliebt. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Darum will ich lieber selber Liebe geben, als Liebe suchen. Ich will Liebe geben und nicht nehmen. Ich will nach Jesu Vorbild leben. Paulus weiß, dass er Gottes geliebtes Kind ist. Das erfüllt ihn mit Freude. Und aus dieser Freude heraus will er leben. Und das bildet für ihn diesen starken Antrieb. Aus Freude über seine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus Christus vor Damaskus. Da hat er sich sofort aufgemacht, dass er möglichst allen Leuten davon erzählt. Es hat ihn nicht interessiert, was vielleicht an Reaktionen kommt. Es hat ihn nicht interessiert, was die Behörden ihm für Maßnahmen aufhängen. Er hat ja mal beschrieben, was ihm alles so passiert ist mit seinen Schiffbrüchen und dreimal Steinigungen und allem dem. Es war ihm egal. Er sah sich eben nicht mehr dem menschlichen Gesetz unterworfen, sondern nur noch dem Gesetz des Geistes. Und die Freude, dass er nun mit Gott vereint war, die hat alles überwogen. Für Paulus war das ein ganz konkretes Erleben. Das ist jetzt die Auferstehung im Geist für ihn. Das war ein Osterereignis für ihn. Und natürlich kann es auch in unserem Leben für jeden Christen ein solches Osterereignis geben, wenn wir eben dem Auferstandenen Jesus Christus begegnen in unseren Herzen. Wenn wir auf seine Stimme hören und uns auf dem Weg des lebendigen Glaubens führen lassen. Wir haben es ja vorhin gehört in Johannes 10, wenn Jesus es so schön sagt, ich bin der gute Hirte, wir sind die Schafe. Und Jesus Christus versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und das ist eben diese Variante für die Zuversicht, dass wir in der Zukunft eben im Licht Gottes sind. Und so geben wir Jesu Stimme in unserem Leben Raum. Und dann kommt eben auch bei uns diese österliche Freude auf. Und aus dieser Freude heraus kommen wir ja auch als Gemeinde zusammen. Ich weiß nicht, ich denke mal, jeder hätte heute Morgen auch was ganz anderes machen können. Aber es ist diese Freude, dass wir zusammenkommen. Aus dieser Freude heraus begleitet uns die Musik. Aus dieser Freude heraus hat jemand den Gottesdienst organisiert und beteiligt sich hier. Und aus dieser Freude heraus seid ihr gekommen. Wenn wir das alles nur täten, damit es ein gutes Werk ist, ja mei, dann wären wir wohl weiterhin ein störrischer Esel. Wenn wir es nur für das gute Werk täten, dann wäre es wahrscheinlich weiterhin, dass wir uns nicht von Gott reiten lassen. Aber wir sind Gottes geliebte Kinder. Und als diese Gottes geliebten Kinder können wir eben auch freudig leben aus dem Heiligen Geist. Und diese Freude können wir teilen, die können wir mitteilen, die können wir weitergeben. Und mit dieser Freude können wir eben auch in unserem Alltag weiterwirken. Und das wünsche ich uns allen. Amen.